denn ich bräuchte hier mehr Saft, oder? Manche haben vielleicht den Hans-Peter Sauter erwartet, weil der ja auf dem Plan stand. Aber wenn der hier predigen soll, dann muss den auch irgendjemand benachrichtigen. Und das haben wir versäumt. Und deshalb habt ihr jetzt das Glück, Pech mit mir hier heute den Teil 2 oder den nächsten Teil, ja, die Geschichte der Apostel, das nächste Kapitel. Und es ist wirklich ein nächstes Kapitel, nicht nur in unserer Einteilung, sondern bisher haben wir uns in Jerusalem befunden. Alles hat sich im Wesentlichen in Jerusalem abgespielt und das wird sich jetzt verändern. Es gibt ja immer wieder große Veränderungen und manche werden eben leider auch mit Gewalt herbeigeführt. Ihr erinnert euch, die letzte Woche da waren, ja, ich habe den Stein nicht geworfen, aber damals sind viele Steine geflogen und Stephanus ist am Ende von Kapitel 7 verstorben. Er hat fast das Gleiche gebetet, inhaltlich das Gleiche, fast das, ja, mit den Worten fast das Gleiche wie Jesus. Vater, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Er war bereit zu vergeben, sonst betet man ein solches Gebet nicht und er ist uns da ein großes Vorbild. Und eins ist völlig anders als bei Jesus. Stephanus ist nicht auferstanden. Stephanus ist gestorben. Irdisch, ja. Er ist schon auferstanden, aber nicht hier. Er ist nicht mehr aufgetaucht. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand erwartet hat damals. Keine Ahnung. Was sie damals gedacht haben. Aber heute geht das unvermittelt weiter. Apostelgeschichte Kapitel 8. Und da habe ich eine Frage, wenn ihr so an euer Leben denkt, jeder in unserem Land oder fast jeder irgendwie möchte erfolgreich leben oder glücklich sein oder beides zusammen oder, ja, oder noch etwas mehr. Und irgendwie hat man so eine Vorstellung davon, was ist erfolgreich. Ja, manche sagen, sie sind erfolgreich, wenn sie ihre Urenkel sehen dürfen. Ja, manche, wenn sie eine Firma haben, manche, wenn sie ihre Pension haben, andere, wenn sie ihre Ruhe haben. Weiß ich, was man so als Glück und als Erfolg denkt. Und hin und her bei diesem Kapitel, ja, es ist, oder bei diesem Abschnitt, den wir heute haben, es ist ja nicht das ganze Kapitel 8, habe ich überlegt, was ist eine Überschrift über dieses Kapitel? Und dann ist mir so dieser Spannung gekommen. Verfolgt, aber erfolgreich. Ich schätze mal, niemand wünscht sich von uns Verfolgung. Das ist einfach sehr, sehr leidvoll. Millionen Menschen erleben das auf dieser Welt. Wir haben schon ein bisschen dafür gebetet. Und wir lesen jetzt hier in unserem neuen Kapitel, was so die unmittelbaren Auswirkungen von dieser Steinigung damals waren. Saulus war mit dieser Hinrichtung völlig einverstanden. Also er war dafür. Ja, die Kleider wurden ja zu seinen Füßen abgelegt. Das heißt, er war in einem Rang, wo er nicht mehr Steine geworfen hat, sondern er war der Strippenzieher im Hintergrund, wo er andere motiviert hat, Steine zu werfen. Ja, er hat sich die Hände nicht schmutzig gemacht, aber die Seele, die ist beschmutzt worden. Er war völlig einverstanden. Und von diesem Tag an wurde die Gemeinde in Jerusalem schwer verfolgt, sodass sich mit Ausnahme der Apostel die Gläubigen über ganz Judäa und Samarien zerstreuten. Einige fromme Juden bestatteten den Stephanus und veranstalteten eine große Trauerfeier. Aber Saulus wollte die Gemeinde vernichten. Er war nicht mit dem Tod von dem Stephanus zufrieden und sagte, das haben wir jetzt, ja, den haben wir mal einen Dämpfer gegeben. Er wollte die Gemeinde vernichten. Er war überzeugt, das ist gegen Gott. Und das gibt es heute in Ländern ganz genau. Ich weiß nicht, wie es jetzt ganz aktuell ist, aber es war viele Jahrzehnte haben die Malediven sich gerühmt, dass sie ein Staat völlig frei von Christen sind. Und als dann aufflog, dass es dort Hausgemeinden gibt, sind die Machthaber fast durchgedreht. Ja? Sie waren sich so sicher, sie sind ein Inselstaat, geschützt, frei von Christen, ja, einer der ganz wenigen Länder auf der Welt. Und dann stellen sie fest, es gibt sie doch. Und Missionare, die dort waren, haben binnen 12 oder 24 Stunden das Land verlassen müssen. Es war wirklich notvoll. Und so ungefähr war das damals auch. Saulus wollte die Gemeinde vernichten. Überall durchsuchte er die Häuser der Gläubigen und ließ Männer wie Frauen gewaltsam abführen und ins Gefängnis bringen. Die zerstreuten Gläubigen aber verkündigten das Wort des Evangeliums. Da haben wir wieder genau das, was letzte Woche auch schon ein Merksatz war. Gott lässt dann und wann Botschafter sterben, aber die Botschaft nicht. Ja, er lässt Verfolgung zu, aber die Botschaft wird weiter verstreut, mit vielen Schmerzen. Ja, die haben Haus und Hof und was sie so hatten, verlassen. Ja, wer bisher in Jerusalem wohnte und musste das alles verlassen, der konnte zumindest seinen Besitz nur in kleinen Brocken mitnehmen. Autos gab es noch keine, ja, also vielleicht ein Leiterwagen. Aber die zerstreuten Gläubigen, verschiedenste, wird nicht berichtet, wer alles. Und das ist jetzt eine Frage, die uns durch diese Predigt begleitet. Was hättest du gemacht? Du hast gerade gesehen, ja, dass einer deiner Freunde durch Steine zu Tode gekommen ist, weil er Wunder und Zeichen getan hat und weil er das Evangelium bezeugt hat. Und jetzt wirst du verjagt und du sagst, gut, das ist eine Chance, das Evangelium zu verkünden. Spannend, finde ich echt spannend. Klar, wir sitzen hier im Warmen, Bernhard will uns vielleicht etwas weniger Wärme zumuten, mal sehen, wie das wird mit uns, aber ja, niemand wirft Steine auf uns. Aber die Frage, die Geschwister sich damals garantiert gestellt haben, was will Gott? Und sie hatten das ja schon mal durch. Der Hohe Rat hat gesagt, ihr dürft nicht mehr von Jesus reden, nie mehr von Jesus reden. Der Engel hatte gesagt, geht in den Tempel und redet von Jesus. Was tun die Freunde? Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, also gehen sie in den Tempel und reden von Jesus. Dann werden sie wieder gefangen genommen. Ja, und genau das haben die verinnerlicht, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Es ist unser Auftrag, von Jesus, von der guten Botschaft zu reden, sie zu verbreiten. Es ist unser Auftrag, Jünger zu machen. Wir wollen, dass mehr Jünger werden. Verfolgt, ja, aber erfolgreich. Bis heute, letztlich bis heute. Es sind immer mehr Jünger geworden. Ist eigentlich nicht ganz überraschend, wenn man so einen Blick in die himmlische Welt liest, in Daniel 7, ja, da kommt der Menschensohn, damals noch nicht klar, wer das ist, kommt zu dem, der uralt war, zu Gott, dem Vater, und der bekommt ein Reich, das ist ein ewiges Reich, was immer weiter wächst und nie untergeht. Das wird dort gesagt, noch völlig in der unsichtbaren Welt. Daniel hat einen Einblick bekommen und das stellt er fest und das schreibt er da. Und genau das passiert. Das passiert seit Pfingsten. Dass das mit viel Widerstand verbunden ist, das sehen wir schon hier. Also erster Merkgedanke, ja, die Verfolgung damals führt zur Verbreitung von Gottes Heilsbotschaft. Erst waren die alle in Jerusalem, ganz viele in Jerusalem, super Zeit, oder? Fast eine ganze Stadt gläubig, der Nachbar ist gläubig, der Freund ist gläubig, alle in der Schule sind gläubig, alle sind, ja, und irgendwann sind die anderen schon in der Unterzahl, vielleicht, weiß ich nicht, ja. Ganz viele Priester werden gläubig, überall Gläubige, und dann, wumm, werden alle zerstreut. Und jeder ist für sich allein. Aber das führt dazu, dass die Heilsbotschaft, ja, die großartige Botschaft, dass Jesus bezahlt hat, dass Jesus der Retter ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass Jesus wiederkommt, die wird verbreitet. Philippus zum Beispiel ging in eine Stadt von Samarien und predigte, dass Jesus der Messias ist. Da habe ich eine Karte mitgebracht. Heute kann man sie recht gut sehen, weil draußen so schön trüb ist. Ja, das ist günstig für die Karte. Da ist, im Süden ist Jerusalem hier und er wurde zerstreut. Also der ist hierher gegangen. Das sind ungefähr 75 Kilometer Fußweg. Ja, den Weg kann man heute noch gehen. Fahren derzeit nicht, ja, aber man muss sich vorher gut erkundigen. Das sind ein paar Gebiete schwierig, aber es ist fußmarschmäßig möglich. Dauert also ungefähr 3 Tage. 25 Kilometer am Tag. Ja. Philippus ging dorthin. Die Menge hörte Philippus mit großer Aufmerksamkeit zu. Okay, in Sychar, allerhöchstwahrscheinlich, es wird nicht genau gesagt, welche Stadt, aber es ist anzunehmen, dass es die Stadt ist. Die Menge hörte Philippus mit großer Aufmerksamkeit zu. Also die Situation in Sychar ist anders als die in Jerusalem. Da war Paulus noch nicht und er konnte ja nicht überall sein. Und auch seine, ja, die waren nicht so schnell in der Verfolgung, wie die Geschwister sich verbreitet hatten. Und sie nahmen ja auch die Zeichen wahr, die durch ihn geschahen. Das kommt uns irgendwie bekannt vor. Stephanus hat Zeichen und Wunder getan und der Philippus auch wieder. Beim Stephanus steht interessanterweise nicht, was er getan hat. Hier stehen ein paar Beispiele. Denn bei vielen Besessenen hatten sie miterlebt, also die Leute dort in der Stadt, wie Dämonen laut schreiend ausfuhren und hatten gesehen, wie viele Gelähmte und Verkrüppelte geheilt wurden. Also großartige Zeichen. Sichtbare Zeichen, Dinge, die jeder sehen konnte. Es herrschte große Freude in dieser Stadt. Viele, die vorher krank waren, waren jetzt gesund. Viele, die vorher dämonisch belastet waren, waren jetzt frei. Klasse Sache. Und wenn es wirklich, ich gehe davon aus, dass es diese Stadt war, wenn es wirklich Sychar war, dann werden wir natürlich auch erinnert an Johannes 4. Jesus war auch schon mal dort. Und Jesus hatte dort einen Zugang bekommen in einer Stadt, wie sonst nirgend im Johannesevangelium berichtet ist. Ja, es werden Leute dort gewesen sein, die haben sich an Jesus erinnert. Und die haben sich an diese tolle Zeit, 2 Tage mit ihm erinnert. Die Stadt verändert haben, die eine Frau verändert haben, eine Familie verändert haben. Und da kann man anknüpfen. Es herrschte große Freude in dieser Stadt. Zweiter Merkgedanke, Gottes Wort und sein Wirken führen zur Freude. Und das haben Unmengen Menschen erlebt. Ja. In dem Ort, wo ich herkomme, in dem Dorf, da ist ungefähr 1850, das hört sich jetzt ewig lang her an, ja, aber so global gesehen ist das eben doch eher spät, ungefähr 1850 sind dort einfache Männer hingekommen und haben die Bibel mitgebracht und haben gesagt, Leute, es wird Zeit, dass ihr selber in der Bibel lest. Und Leute aus dem Dorf haben begonnen, in der Bibel zu lesen. Die waren vorher traditionell evangelisch, aber das hat mit ihrem Leben nichts zu tun gehabt. Ganz viele waren Säufer und Spieler, haben das Geld verspielt und vertrunken, bevor die Familie gesund ernährt war. Und das Evangelium, das ist die Bibel, Gottes Wort, hat unser Dorf verändert. Und es war große Freude im Dorf. Es gibt noch Aufzeichnungen darüber, was das in ein paar Jahrzehnten verändert hat. Und das gibt es quer über die ganze Welt. Nun hatte vorher schon, auch da ist es nicht völlig ohne Widerstand, vorher schon ein Mann namens Simon in der Stadt gelebt, der sich mit okkulten Dingen befasste. Er behauptete, ein großer Magier zu sein und hatte das Volk von Samarien überaus fasziniert. Okkulte Dinge faszinieren bis heute, quer über die ganze Welt. Auch hier im Mürztal, im Murtal, das ist so. Ja, alle waren von ihm eingenommen, groß und klein. Ja, dieser Mann ist die Kraft Gottes, sagten sie, und nannten ihn deshalb die große Kraft. Ja, der hatte einen Spitznamen, der war bekannt. Ja, wenn jemand gesagt hat, die große Kraft ist ja, bei uns gewesen, dann wussten alle, Simeon, der Magier, hat irgendwas getan. Sie standen ganz in seinem Bann, weil er sie lange Zeit mit seinen okkulten Machenschaften beeindruckt hatte. Auch das, wenn wir in Naturvölker hineinschauen, ein Schamane im Gebiet macht genau das. Er zieht die Menschen in ihren Bann, er hat Kontakt mit der unsichtbaren, okkulten, dämonischen Welt und er belastet und verseucht das ganze Gebiet. Und die Leute sind ein Stück, suchen seine Nähe, sind aber auch abhängig von ihm. Das gleiche System bis heute. Und Missionare, die in solche Stämme hineinkommen, um das Evangelium dorthin zu bringen, haben die gleichen Herausforderungen wie damals. Ja. Ob das Südostasien ist oder ob das irgendwo im südamerikanischen Urwald ist oder in Afrika, Schamanentum gibt es da wie dort. Und gab es damals, er nennt sich Magier oder Zauberer, ist ungefähr das Gleiche. Und Schamanen gibt es natürlich auch in Wien. Ja, vielleicht nicht mit dem gleichen Ansehen und der Durchdringung der Gesellschaft, aber es gibt sie auch bei uns. Jetzt passiert allerdings etwas. Ja, wir haben schon gehört, Philippus tat außergewöhnliche Zeichen. Er machte Dinge, die vorher nicht passiert sind. Und auch das ist typisch, passiert heute genauso. Ja. Als sie dann aber dem Philippus Glauben schenkten, der ihnen die gute Nachricht von der Herrschaft Gottes brachte, interessante Ausdrücke, wenn man genau hinliest, er brachte ihnen die gute Nachricht von der Herrschaft Gottes. Wer war vorher die große Kraft? Simon. Und jetzt ist Gott der Herrscher. Völlig anders. Nicht der, den sie sehen, einer, der auch bei ihnen geboren ist, sondern Gott, der im Himmel, der wirklich der Herrscher ist. Der regiert, der kann frei machen, der durchbricht die dämonische Welt. Und über die Person und das Werk von Jesus, dem Messias, sprach der Philippus, und es ließen sich Männer und Frauen taufen. Also Gottes Wort und sein Wirken führen nicht nur zur Freude, sondern sie führen natürlich zum Glauben, zur persönlichen Beziehung mit Gott. Durch Jesus. Jesus hat den Weg frei gemacht, die Leute verstehen das, sie lassen sich auf Jesus ein und der Glauben gewinnt Raum in dieser Stadt. Sogar Simon selbst kam zum Glauben. Super, da ist ja alles bestens. Viel besser als in Jerusalem, oder? Ja, ist doch gut. Er wurde getauft, schloss sich eng an Philippus an. Die großartigen Zeichen und Wunder versetzten ihn in höchstes Erstaunen. Prima Sache. Einen kleinen Beigeschmack hat das noch. Was versetzte denn Simon, was zog denn am meisten an? Das, was ihn immer angezogen hat. Macht. Die Wunder. Die Wunder zogen ihn leider etwas mehr an als Jesus als Person. Das gibt schon eine Andeutung für das, was wir nachher noch lesen. Manche kennen den Abschnitt. Jetzt ist Szenenwechsel. Als die Apostel, wir haben ja vorher gelesen, die Apostel, die 12, die waren noch in Jerusalem, alle anderen waren verstreut. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Leute in Samarien die Botschaft Gottes angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Die Apostel werden sich erinnert haben, ja, in Apostelgeschichte 1, Vers 8 hat Jesus zu uns gesagt, ihr bringt das Evangelium nach Jerusalem, nach Judäa und nach Samaria. Oh, das Evangelium ist in Samaria und wir sitzen in Jerusalem. Ja, es wird höchste Zeit, dass wir dorthin gehen, wo wir sein sollten. Und sie machen sich auf den Weg. Nach ihrer Ankunft beteten die beiden, also Petrus und Johannes waren die Abgesandten, beteten die beiden für sie, dass Gott ihnen den Heiligen Geist geben möge. Das ist eine außergewöhnliche Situation, dass Menschen zum Glauben gekommen sind und getauft sind und noch nicht den Heiligen Geist haben. Warum Gott das hier so macht, erläutert er nicht weiter. Es gibt Erklärungen, ja, die lassen wir jetzt mal. Oder doch, eine Erklärung wäre, ja, weil die Apostel eben nicht dort waren, und damit sie mitbekommen, dass sie nachher sagen können, das ist genau richtig vor sich gegangen, die sind so gläubig, wir haben das miterlebt, Gott hat das gemacht. Ja. Da hat nicht Philippus und der Simon, die haben irgendwas getrickst miteinander. Nein, es ist ganz solide auf der Botschaft, die Jesus uns anvertraut hat, haben auch die den Heiligen Geist bekommen. Die Samaritaner, wie man das heute sagt, oder Samariter, sind echte Christen. Wie wir ehemaligen Juden, wie wir Österreicher, deutsche Menschen von irgendwoher. Ja. Und das war damals noch nicht. Bisher war Jerusalem das, wo Christen waren. Und jetzt gibt es das auch in Samaria. Neues Denken, ganz schwierig, wenn man da alte Systeme hat. Denn er war noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen des Herrn Jesus getauft worden. Nach dem Gebet legten Petrus und Johannes ihnen die Hände auf und jetzt empfingen sie den Heiligen Geist. Jetzt sind sie gleich. Der Heilige Geist regiert Petrus, Johannes und die Menschen dort in Samaria. Neues Denken. Und wer mal mit Missionaren gesprochen hat oder das liest, wenn diese erste Durchdringung in einem Stamm, in einem Gebiet geschieht, wo noch kein Evangelium war, das ist echt eine ganz spannende Phase. Wir haben vor Jahren einen Film gesehen, Taliyabu, ja, und da hat auch Schamanismus hat den kompletten Stamm regiert und jetzt kommt Jesus da rein. Und einer, der vorher erlebt hat, wie der Geist in ihn kam und der fremde Geist ihn dann regiert hat und irgendwas mit ihm gemacht hat und nachher war er wieder weg und dann war er wieder normaler Mensch, der hat sich jetzt für Jesus entschieden. Und dann kam der Geist wieder. Und er bekam Angst. Er hat gedacht, der nimmt jetzt wieder von mir in Besitz, so wie immer. Und dann haben sie miteinander darüber gesprochen und haben gesagt, was ist denn passiert? Der Geist kam, dieser fremde Geist. Aber er ist nicht in ihn gekommen. Warum nicht? Weil da der Heilige Geist drin war. Er ist nicht hineingekommen, er ist bis zu ihm in seine Hütte gekommen und ist dann wieder gegangen. Und dann haben sie miteinander geredet, der Missionar und er, und haben Gott dafür gedankt, dass er nicht hineingekommen ist. Und dann haben sie gebetet, dass er auch nicht mehr in die Hütte kommt und auch nicht mehr ins Dorf und dass das immer besser wird. Und es ist nach und nach, irgendwann kam der Geist nicht mehr. Er hat nämlich den Stärkeren gesehen. Jesus mit seinem Geist war in dem. Und das zu erleben, das ist natürlich schon ein ganz spannendes Ding. Und das war damals dort auch. Jetzt empfingen sie den Heiligen Geist. Ja, die Gläubigen bekommen Gottes Heiligen Geist. Es ist ja Gottes Geist, der in uns lebt und der dort Raum haben möchte, den ganzen Raum, unser ganzes Leben. Als Simon sah, dass der Heilige Geist denen gegeben wurde, denen die Apostel die Hände aufgelegt hatten, bot er ihnen Geld an und sagte, gebt mir auch diese Macht, dass jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist bekommt. Das geschieht leider auch. Da kommt jemand zum Glauben, findet Jesus toll und was alles bei Jesus so geschieht, aber das alte Muster ist noch irgendwie in ihm drin. Ja, die Macht zu haben, ja, er wurde vorher in dieser ganzen Gegend die große Macht genannt, die große Kraft. Das war sein Spitzname. Und jetzt will er wieder Macht haben. Und Macht kann man kaufen, das wusste er. Das ist irgendwie, gibt es das heute noch. Ja? Aber das ist nicht geistlich, das geht natürlich nicht, diese Idee. Und Petrus klärt das dann. Für uns klingt das ein bisschen rabiat, aber manchmal braucht es Klarheit, damit deutlich ist, wo es rumgeht. Petrus aber gab ihm zur Antwort, dein Geld fahre samt dir ins Verderben, weil du gemeint hast, die Gabe Gottes durch Geld erkaufen zu können. Was ist die erste Grundlehre? Es ist Gottes Geschenk, dass wir Jesus haben. Es ist Gottes Geschenk, dass er den Heiligen Geist gibt. Niemand kann das kaufen. mit vergänglichem Geld ewige Dinge kaufen, undenkbar. Da war er noch nicht so ganz durch. Und Petrus weist ihn scharf zurecht. Nein, du hast keinen Anteil daran, kein Recht darauf, denn du bist nicht aufrichtig vor Gott. Nicht völlig falsch, aber auch nicht, ja, der war noch nicht durch. Er war noch nicht aufrichtig vor Gott. Er muss umkehren. Ändere deine Einstellung. Wende dich von deiner Bosheit ab und bete zum Herrn. Vielleicht vergibt er dir deine bösen Absichten. Ich sehe, ja, also Petrus bekommt dort durch den Geist Gottes einen Blick in das Herz von Simon geschenkt. Ich sehe, dass deine Gedanken völlig vergiftet sind und du in Fesseln der Ungerechtigkeit steckst. Der war noch nicht frei. Und auch das gibt es, dass manchmal noch, ja, alte Muster auch nach der Hinwendung zu Jesus durchbrochen und abgelegt werden müssen. Da bat Simon die Apostel, bittet ihr für mich zum Herrn, dass nichts von dem eintritt, was ihr gesagt habt. Er bekommt Angst. Ja, mitsamt seinem Geld ins Verderben, sprich in die Hölle zu fahren, das will er nicht. Gut so. Interessant, dass er nicht selber betet, sondern die anderen bittet, für ihn zu bitten. Wir wissen nicht, was es ihm geworden ist. Aber wir lernen etwas. Irrglaube muss immer wieder korrigiert werden. Das braucht's. Der Satan sät unentwegt falschen Samen. Und es muss immer wieder korrigiert werden. Der Heilige Geist lässt sich weder kaufen noch besitzen. Wir bestimmen nicht, wann der Geist was wirkt. So gerne wir das möchten. Ja, deshalb, sag ich mal, deshalb setzen wir auch keine Heilungsgottesdienste an, weil wir nicht wissen, wann Gott heilen will. Wenn er uns das sagt, prima. Sind wir gerne auch für Heilung. Dann ist gut. Aber dass wir jetzt sagen, am 3. Dezember machen wir hier einen Heilungsgottesdienst, dafür brauchen wir schon eine klare Sicht von Gott und sonst ist es umsonst. Und so weiter, ähnliche Dinge. Ja. Der Heilige Geist lässt sich nämlich weder kaufen noch besitzen. Wir haben Gottes Geist als Dauerleihgabe. Der Besitz bleibt bei ihm, es ist Gottes Geist. Der ist versprochen, Gott hält sein Versprechen, aber wir sind nicht die Besitzer in dem Sinn, dass wir über ihn verfügen können. Im Gegenteil, wir sind nicht die Eigentümer, sondern wenn wir Gottes Eigentum sind, besitzt er uns und er gibt uns von seinem Geist, weil er uns liebt, weil er uns gut will, weil er weiß, dass wir das brauchen. Aber nicht wir sitzen da und regieren den Geist. Nein, das kann nicht sein. Und das hat der Simon noch nicht verstanden. Ganz klar, magisches Denken. Der Mensch greift in die unsichtbare Welt und bedient mit irgendwelchen Tricks und Zaubersprüchen und sonst was, bedient er die Mächte. Ja, und wenn wir das irgendwo beobachten, dass wir, ja, wenn wir 17 Gebete genau passend beten, dann geschieht das. Das ist magisches Denken. Unsinn. Gott sitzt im Himmel. Er macht, was er will, auch durch uns. Ja, Petrus und Johannes legen denen die Hände auf und die bekommen den Heiligen Geist. Prima Sache. Aber ihr Glaube muss da korrigiert werden. Nachdem Petrus und Johannes den Herrn bezeugt und seine Botschaft bekannt gemacht hatten, also die sind jetzt auch eine Zeit dort, verbreiten das, kehren sie nach Jerusalem zurück. Auch mutige Leute. In Jerusalem war noch der Paulus und seine Freunde. Aber die waren von dort gekommen, sie wussten sich dorthin berufen, ja, und sie gehen wieder zurück. Jemand hat gesagt, der sicherste Platz auf dieser Welt ist der im Willen Gottes. Wenn ich weiß, dass da mein Platz ist, kann mir dort nichts passieren, was er nicht zulässt. Das ist der sicherste Platz. Auch wenn Steine fliegen. Gott kann das ja verhindern. Paulus selbst, erst noch Saulus, hat es ja später erlebt. Gesteinigt, steht auf, schüttelt den Staub ab, geht wieder in die Stadt. Ja, war nicht seine Idee, dass das geht. Ja. Auf dem Weg durch Samarien verkündigen sie das Evangelium noch in vielen Dörfern. Ich fasse es mal so zusammen, der Siegeszug geht weiter. Nicht nur das eine Dorf, wo der Philippus ist, sondern in vielen Dörfern. Auf dem Weg, ja, wir haben gesehen, 75 Kilometer liegt das eine oder andere Dorf. Überall wird das Evangelium verkündet. Verfolgt, ja, hier beginnt die Verfolgung in diesem Kapitel, die nicht mehr aufgehört hat bis heute, aber erfolgreich. Das ist das Reich Gottes in dieser Welt. Jesus hat gebetet, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, aber dass du sie in dieser Welt bewahrst. Und das genau sehen wir in der Apostelgeschichte, wie Gott das bewirkt. Überall. Unterschiedlich, aber der Siegeszug geht weiter. Und solange Jesus noch nicht kommt, auch hier bei uns, bin überzeugt, er ist noch nicht fertig mit dem, was er machen will. Und ich hoffe sehr, und wir beten ja darum, dass die Gemeinde, unsere Gemeinde, weiter zu seiner Ehre aufblüht. Und wenn er Wunder machen möchte bei uns, gerne. Wenn er Menschen zu sich ziehen möchte, noch viel lieber. Weil das eben einen höheren Ewigkeitswert hat. Die Verfolgung führt dort damals, und ganz oft ist das so in dieser Weltgeschichte, führt sie zur Verbreitung von Gottes Botschaft. Gottes Wort und sein Wirken führen zur Freude, hoffentlich auch bei uns. Wenn wir sehen, dass Gott etwas wirkt, dass wir uns freuen, dass wir vielleicht ein Loblied anstimmen. Und sie führen zum Glauben, hoffentlich auch bei uns. Die Gläubigen bekommen den Heiligen Geist, das ist immer so. Das hat Gott so festgelegt. Ihr Glaube wird korrigiert und muss immer wieder korrigiert werden. Und wenn jemand etwas auffällt, wo er denkt, na, das könnte nicht ganz passend sein, kommt zu uns, reden wir und schauen wir ins Wort Gottes, was sagt Gott dazu. Ist das von ihm oder ist es nicht aus seiner Saat, nicht aus seinem Wort? Und ja, der Siegeszug geht weiter. Das ist Gottes ewige Verheißung. Sein Reich wird nicht untergehen, im Gegenteil. Es wird letztlich alle anderen Reiche zerstören. Wenn Jesus kommt, wird alles neu. Amen.